Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es sind heftige, verstörende Zahlen. Mindestens 883 Menschen sollen im vergangenen Jahr hingerichtet worden sein. So steht es im neuen Bericht von Amnesty International. Das sind so viele Menschen wie seit 5 Jahren nicht mehr. Und die Zahl dürfte noch viel höher liegen.
Also die Zahlen stammen aus 20 Ländern. Es gibt aber Länder, bei denen klar ist, dass dort die Todesstrafe an der Tagesordnung ist. Und die Zahlen dazu aber geheim halten. Das sind China, Nordkorea und Vietnam. Und in diesen Ländern geht Amnesty von tausenden weiteren Hinrichtungen jedes Jahr aus.
Das berichtet Jakob Vogel aus unserer Nachrichtenredaktion. Die meisten bestätigten Exekutionen kommen aus einem Land, dem Iran. Und deshalb schauen wir heute dorthin mit der Schauspielerin und Aktivistin Elmira Rafizadeh. Sie unterstützt die Protestbewegung im Iran und sie sagt:
Je mehr Öffentlichkeit wir schaffen, so sei es durch die sozialen Medien, durch Presse, durch Aktivismus, desto eher können wir Menschenleben retten und schützen.
Das ganze Gespräch mit Elmira hört ihr gleich hier. Und wir haben heute auch noch einen kleinen Service für euch. Wir gucken uns mal die schönsten Urlaubsrouten an, die ihr mit dem Deutschland-Ticket im Frühling-Sommer jetzt unternehmen könnt. Man kann nämlich auch in einige Nachbarländer fahren. Mehr dazu heute hier am Dienstag, dem 16. Mai. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
576. So viele Menschen sollen alleine im letzten Jahr im Iran hingerichtet worden sein. Fast doppelt so viele wie im Jahr davor. So steht's im neuen Bericht von Amnesty International. Und auch für dieses Jahr zeichnet sich ab, dass ähnlich viele Todesurteile vollstreckt werden könnten. Und diese Gerichtsverfahren haben mit Fairness oder Rechtsstaatlichkeit in den meisten Fällen nichts zu tun, sagt Amnesty. Dass die Welt weiter hinschaut auf dieses Unrecht, dafür kämpft Elmira Rafizadeh. Sie ist Schauspielerin, lebt in Deutschland und unterstützt die iranische Protestbewegung von hier aus. Hallo Elmira.
Hallo, grüße euch.
Elmira, wenn du diese Zahlen der Hinrichtungen im Iran hörst, was geht da in dir vor?
Das sind Zahlen, die muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, weil das sind ja im Grunde genommen nur die offiziellen Zahlen. Man kann immer davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt, weil darin eingerechnet sind beispielsweise auch nicht die Todesfälle, die in iranischer Haft durch Folter stattfinden oder durch schlechte Haftbedingungen oder allein bei den Straßenprotesten in der zweiten Jahreshälfte 2022 zusätzlich über 500 Ermordungen allein durch Schüsse und Gewalt auf den Straßen stattgefunden haben. Und das ist schon Wahnsinn.
Du hast mal in einem früheren Interview bei uns gesagt, dass du ein bisschen gebraucht hast, bis du aktiv geworden bist. Wann war da der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was machen?
Das ist eingeleitet worden mit dem Fall von Jina Mahsa Amini. Sofort habe ich reagiert oder auch bin dem Impuls nachgegangen, weil wir alle in der Diaspora gespürt haben, das ist ein Momentum und diese Straßenproteste oder diese revolutionäre Bewegung, die dadurch eingeleitet wurde, die ist auf jeden Fall beispiellos, weil das auf jeden Fall jetzt eine Zuspitzung erreicht hat, wo auch die Weltöffentlichkeit die Fälle bekannt geworden sind. Das war vorher die letzten 44 Jahre eben nicht der Fall gewesen. Man hat nie so sehr die Scheinwerfer auf den Iran gehabt oder geführt. Wir alle haben natürlich das Bedürfnis, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.
Du hast dich mit dem Thema Hinrichtung damit beschäftigt, hast auch gemerkt, es gibt viele iranische, deutsch-iranische Familien, die kaum über dieses Thema sprechen, obwohl sie ganz oft jemanden kennen, der im Iran hingerichtet wurde.
Jede, mit der ich gesprochen habe oder jeder, hat ja sozusagen eine Fluchtgeschichte. Wir sind ja jetzt nicht ohne Grund aus unseren Ländern geflohen. Und da war es sehr oft so, dass ich wirklich in einem Nebensatz immer erfahren habe, ja, mein Bruder ist damals auch hingerichtet worden, ja, meine Mutter ist damals auch hingerichtet worden. Also da gibt es zahllose Beispiele und ich glaube, wenn man iranischstämmige Menschen dazu mal befragt werden, da wirklich sehr, sehr viele dieser Hinrichtungsfälle auch bekannt, weil die auch insbesondere beispielsweise in den 80er Jahren, wo auch die größte Fluchtbewegung nach in den Westen stattgefunden hat, da gab es massive Hinrichtungswellen und die erleben wir jetzt gerade wieder erneut. Also Hinrichtungen hat es schon immer gegeben. Das ist ja leider auch Dieser Staatsterror findet ja durchgehend statt, aber jetzt gerade findet halt auch wieder eine Hinrichtungswelle statt aufgrund der vielen massiven Proteste der letzten Monate. Also wir haben jetzt allein im Jahr 2023 laut den Zahlen von Amnesty sind schon 209 Fälle von staatlicher Exekution bekannt. Das sind durchschnittlich 10 Menschen pro Woche. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das ist grausam.
Jetzt gibt es ja viele Politikerinnen und Politiker, die Patenschaften übernommen haben für Inhaftierte, um da eben auch Druck aufzubauen. Um eben ja auch Aufmerksamkeit auf diese Inhaftierungen zu lenken, damit zum Beispiel auch Todesurteile dann vielleicht auch nicht vollstreckt werden. Also es passiert ja auch nicht nichts, ne? Auch in der deutschen Bundespolitik. Dir ist das aber immer noch zu wenig.
Diese politischen Patenschaften sind sehr wichtig und absolut toll, dass die stattfinden. Man muss aber auch dazu sagen, dass die ohne den Einsatz der Aktivistinnen auch nicht diesen Grad erreicht hätten. Und natürlich bewegt sich da auch was politisch in der Bundesregierung, aber nicht auf Führungsseite. Also wenn man sich jetzt beispielsweise die Äußerungen von Olaf Scholz oder auch Annalena Baerbock der letzten Monate dazu anschaut, ist das noch sehr wenig und sehr zurückhaltend, weil unsere Bundesregierung setzt immer auf stille Diplomatie. So wie das iranische Regime handelt, sehen wir ja, dass diese Strategie nicht aufgeht.
Was kann jeder Einzelne da auch tun? Also politische Seite ist ja auch die eine Sache und auch da Druck aufzubauen. Aber was kann auch die Zivilbevölkerung in Deutschland tun, also ne, um da vielleicht auch Druck aufzubauen oder zumindest eine Aufmerksamkeit zu schaffen?
Je mehr Öffentlichkeit wir schaffen, so sei es durch die sozialen Medien, durch Presse, durch Aktivismus, desto eher können wir Menschenleben retten und schützen, weil diese Regierung baut eine Mauer des Schweigens auf. Sie versuchen natürlich im Inland selber durch Angst und durch diese Hinrichtungen eben auch innenpolitisch einfach zur Einschüchterung beizutragen. Wir müssen weiter auf diese Menschenrechtsverbrechen aufmerksam machen und da hilft auch wirklich jeder Hashtag, jeder Post, der retweetet oder repostet wird, durch die Zivilbevölkerung, weil da muss auf jeden Fall definitiv mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden, damit sich da weiter was bewegt.
Sagt Schauspielerin und Aktivistin Elmira Rafizadeh. Ich danke dir sehr, Elmira, fürs Gespräch und deine Zeit.
Vielen Dank fürs Hinhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Viertel. Der Viertklässler in Deutschland kann nicht gut lesen. Das zeigt eine Studie, die heute vorgestellt worden ist, die IGLU-Studie. Nicola Trenz aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich die Ergebnisse für uns genauer angeschaut. Und Nicola, du kannst bestimmt auch beantworten, warum solche Bildungsstudien immer sehr eingängige Namen haben. PISA, IGLU.
Ja, in dem Fall IGLU hat es nichts mit dem Haus aus Schnee zu tun, sondern das steht für die Internationale Grundschulleseuntersuchung, also IGLU, ne? IGLU. Forschende, die haben da alle 5 Jahre in 65 verschiedenen Bildungssystemen getestet, ob Schülerinnen und Schüler Texte flüssig lesen und verstehen können. Außerdem befragen sie Kinder, Lehrer und Eltern dazu, was die Kinder für Lesegewohnheiten haben. Ja, und in der aktuellen Studie mit Daten von 2021, da kam jetzt eben raus, dass 25% der Kinder in 4. Klassen hierzulande Grundanforderungen im Leseverstehen nicht erfüllen. Das heißt, die werden wohl wahrscheinlich echte Probleme in den weiterführenden Schulen bekommen. Der 3. Rückgang der Lesekompetenz in Folge ist das jetzt schon.
Wenn das jetzt der 3. Rückgang schon ist, dann ist das ja keine gute Tendenz. Wie sieht das denn im Vergleich zu anderen Ländern aus?
Im Vergleich ist das deutsche Ergebnis gar nicht so schlecht. Da liegt die deutsche Leseleistung im Mittelfeld. Denn die anderen sind tendenziell auch schlechter geworden. Frankreich und Belgien zum Beispiel schneiden schlechter ab als wir, England und Polen besser. Das beste Leseergebnis, Leseverständnis, das haben Kinder in Singapur.
Aber da stellt man sich ja die Frage, warum denn die Leistungen so abnehmen? Also weil Kinder werden ja nicht alle 5 Jahre dramatisch dümmer oder so.
Nee, die Forschenden nennen da mehrere Gründe. Einer davon ist die geschlossene Schulsituation in der Corona-Pandemie. Aber Corona reicht nicht als Erklärung. Was die Studie auch ergeben hat, ist, dass in deutschen Schulen weniger Zeit für Lesen aufgewendet wird als in anderen OECD-Ländern. Ja, und ein dritter Grund ist, dass in Deutschland der Bildungserfolg seit Jahren unverändert sehr stark vom Elternhaus abhängt. Wer wirtschaftlich benachteiligt ist oder zu Hause nicht Deutsch spricht, der hat es schwerer. Und der Anteil von Kindern, bei denen das zutrifft, ist in den letzten Jahren gestiegen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Studie nicht untersucht hat, ob zum Beispiel ein arabischsprachiges Kind in seiner Familiensprache gut lesen kann.
Jetzt kommt mir viel von dem, was du sagst, was diese Studie auch ergeben hat, sehr, sehr bekannt vor. Was kann man denn machen, damit es in ein paar Jahren vielleicht mal andere, positivere Studienergebnisse gibt?
die Botschaft der Macherinnen und Macher der Studie in Richtung deutscher Politik. Die kann man somit stets bemüht zusammenfassen. Mhm. Ja, sie sagen, seit diesem sogenannten PISA-Schock, die schlechten PISA-Ergebnisse vor 20 Jahren, die wir in Deutschland hatten, da wurde einiges versucht, aber das hat alles aus heutiger Sicht offensichtlich wenig bewirkt. Konkret aufs Lesen bezogen wollen die Forschenden dafür mehr Unterrichtszeit und sie wollen, dass die Lesefähigkeit mehr getestet wird. Mädchen und Jungen, die dabei auffallen, sollen direkt dann systematisch gefördert werden, damit in den ersten Grundschuljahren eine gute Grundlage gelegt wird. Ja, und ansonsten sind die Reaktionen auf die Studie heute quasi genauso wiederkehrend wie die Ergebnisse.
Das schreit wirklich nach so einem Bullshit-Bingo, oder? Also.
Ja, kann man gut zusammenfassen. Schlagwort Lehrkräftemangel, mhm. Buzzword Föderalismus in der Bildung.
Ja.
Dann natürlich durchaus optimierbare Digitalisierung.
Oh ja.
Dann hat zum Beispiel die Kinderbuchautorin Kirsten Boyer hat gesagt in einem Interview, auch wieder Buzzword, frühkindliche Bildung braucht es mehr. Mhm. Und ein Sondervermögen Bildung, also Geld, ne, auch immer dabei. Und die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die will eine, Achtung, bildungspolitische Trendwende.
So, bildungspolitische Trendwende, die brauchen wir auf jeden Fall, am besten auch vorgestern. Gibt es denn aus dieser Studie jetzt zumindest auch mal noch positive Nachrichten irgendwie?
Ja, die gibt es wirklich und es ist auch eigentlich schade, dass die in den Debatten manchmal untergehen, weil die Kinder in Deutschland, die sind sehr motiviert beim Lesen. Fast die Hälfte der Kinder liest fast täglich in der Freizeit. Und was auch schön ist, die befragten Kinder, die finden ihren Unterricht in der Regel gut und erleben Schule als einen positiven Ort.
Sind ja eigentlich gute Voraussetzungen. Wenn jetzt dann auch noch der Rest stimmen würde, dann würde Deutschland vielleicht auch wieder deutlich besser abschneiden. Danke, Nicola Trenz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit Infos zur IGLU-Lesestudie, die heute vorgestellt worden ist und die besagt, dass ein Viertel der Viertklässler in Deutschland nicht wirklich gut lesen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Bahnfahrt bis rüber nach Holland oder in die Schweiz oder auch schön in die Alpen, direkt auf einen Berg zum Wandern. Das alles geht mit dem Deutschland-Ticket für 49 Euro. Das Ticket gibt es ja jetzt seit gut 2 Wochen. Ja, und wenn ihr Bock habt, in Deutschland mit Bus und Bahn Urlaub zu machen, zum Beispiel jetzt dann im kommenden Sommer, dann gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Eine neue Umfrage zeigt auch, dass das tatsächlich ganz viele von uns vorhaben. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das für uns genauer angeschaut und auch wirklich ein paar schöne Routen für uns rausgesucht. Johannes, aber erstmal, bevor wir zu den Reisetipps kommen, vielleicht erstmal kurz zu dieser neuen Umfrage. Wohin wollen die anderen denn so fahren?
Ja, die meisten der Befragten, die wollen Städtetrips machen mit dem Deutschland-Ticket. Ist ja irgendwie auch naheliegend, ne, bei so einem Bahnticket, dass du die Städte gut anfangen kannst. Viele wollen aber auch einen längeren Urlaub damit machen. Die beliebtesten Reiseziele laut dieser Umfrage sind Berlin, Bayern und NRW. Und ganz interessant ist auch, rund ein Viertel der Befragten hat gesagt, dass sie mit dem Ticket auch mehr international reisen werden.
Und das finde ich überraschend, weil das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Es heißt ja schließlich Deutschland-Ticket. Also wie kann man damit dann international reisen?
Naja, du kannst natürlich mit dem Ticket bis zur Grenze fahren und dann an der Grenze ein neues Ticket kaufen, ne, von der österreichischen Bahn oder von der niederländischen Bahn zum Beispiel. Aber es gibt tatsächlich auch einige ausländische Städte, die du auch nur mit dem Deutschland-Ticket erreichen kannst. Und das sind dann logischerweise vor allem grenznahe Städte. Also zum Beispiel kommst du bis Basel in der Schweiz, das liegt ja direkt hinter der Grenze, oder bis Salzburg in Österreich, sicherlich auch eine Reise mal wert. In die Niederlande kommst du bis nach Venlo oder bis nach Arnheim. Nach Frankreich kannst du auch reisen und zum Beispiel ins Elsass fahren, ins schöne Städtchen Wissembourg. War noch nicht da, aber die Fotos scheinen sehr beschaulich zu sein.
Es klingt schön. So.
Ja. Dann kannst du dann natürlich auch nach Polen fahren, an die Ostsee bis Swinemünde. Das liegt ja auf dem polnischen Teil der Insel Usedom. Die ist ja so zweigeteilt. Ne? Die Hälfte deutsch, die andere polnisch. Vielleicht auch mal so eine Alternative, wenn man nicht immer nur zur deutschen Ostsee fahren möchte. Und du kannst sogar, das finde ich auch erstaunlich, was ich gar nicht wusste, du kannst ganz Luxemburg damit besuchen. Das heißt, du kannst auch noch vor Ort in Luxemburg hin und her reisen. Ist natürlich ein kleines Land, aber hat ja noch ein paar verschiedene Orte und Städte. Und das liegt einfach daran, dass der Nahverkehr in Luxemburg nämlich sowieso für alle kostenlos ist.
Für mich ist alles, was du in den letzten 60 Sekunden gesagt hast, neu gewesen. Ich dachte, Deutschland-Ticket ist halt Deutschland und ciao. Also mega cool. Gibt es denn sonst noch weitere Reisehacks mit dem Deutschland-Ticket, auf die man jetzt nicht sofort von selber kommt oder einfach richtig schlecht informiert ist, so wie ich?
Ja, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, ist, es gibt ja auch einige Fähren, ne, die Teil des ÖPNV sind und die du dann eben auch mit dem Deutschland-Ticket nutzen kannst. Das hat mir der Reiseblogger André Dietenberger erklärt.
In Hamburg natürlich, das ist, glaube ich, so für jeden fast schon bekannt, die bekannten Fähren im Hamburger Hafen. Man kann aber auch in Lübeck mit einer Fähre fahren, genauso wie in Kiel. In Berlin gibt es auch auf dem Wannsee sowas. Dresden, die Elbfähren, die sind alle dabei.
Also da sind echt so einige Ziele dabei, die dann eben auch für Touristen echt interessant sein können. Oder wenn man einfach mal so die eigene Stadt und Umgebung genauer entdecken will, das macht man ja meistens auch nicht so ganz oft und ausführlich in der eigenen Stadt. Ist zumindest bei mir so.
Jedenfalls nicht, wenn nicht gerade Lockdown irgendwie wegen Corona ist oder so. Was mache ich, wenn ich jetzt eher so der Berg- oder Wandertyp bin?
Ja, da gibt es ein paar Seilbahnen oder Bergbahnen, die man nutzen kann, zum Beispiel die Thüringer Bergbahn oder auch so eine Seilbahn in Stuttgart. Was wirklich Besonderes habe ich aber in München gefunden. Da gibt es nämlich den sogenannten Münchner Bergbus vom Deutschen Alpenverein ist der. Und auch den kannst du mit dem Deutschlandticket nutzen. Der fährt jedes zweite Wochenende an ein anderes Ziel in den Alpen. Also ist jetzt kein klassischer Linienbus, sondern fährt eben nur jedes zweite Wochenende. Dafür fährt er aber wirklich von München aus direkt in die Berge. Du musst dann nur noch für 2 Euro extra so einen Sitzplatz buchen. Und wenn du willst, kannst du dann vor Ort, je nachdem, wo du hinfährst, auch noch für wenig Geld, nämlich so für ungefähr 10 Euro, geführte Wanderungen und andere Touren dazu buchen. Das heißt, du hast für 12 Euro insgesamt dann so einen Ausflug bezahlt, inklusive geführter Tour. Habe ich jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber klingt für mich preis-leistungsmäßig echt unschlagbar, wenn man vor allem sowieso schon so ein Deutschlandticket hat.
Wohin mit dem Deutschlandticket in den Urlaub? Man kann auch außerhalb von Deutschland damit fahren. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Und wenn ihr euch jetzt nicht alles merken konntet, vieles davon könnt ihr nachlesen auf dem Reiseblog von André Dietenberger unter reiseblöckle.de. Danke, Johannes, für die ganzen Tipps.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in Deutschland, zum Beispiel bei einer Demo oder irgendeinem anderen Großeinsatz oder aber auch aufgrund von rassistischen Vorurteilen Opfer von Polizeigewalt wird, der hat wenig Chancen, dass der Fall auch tatsächlich vor Gericht landet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Uni Frankfurt heute veröffentlicht hat. Und dazu kommt noch, dass das Problembewusstsein bei den Beamtinnen und Beamten offenbar ziemlich gering ist, so zeigt es die Studie. Unser Reporter Martin Grinner hat sich heute angeschaut, wo wir Hilfe bekommen, wenn Polizeibeamte ihre Macht missbrauchen. Und er ist auch auf einen Fall gestoßen, den so eigentlich jeder und jede von uns hätte erleben können.
Sabine ist abends mit ihrem Freund in Dortmund unterwegs. Die beiden haben etwas getrunken und, naja, wie es halt so ist, sie fallen auf der Straße unglücklich gegen ein Auto. Gegen ein Polizeiauto. Und genau das ist ihr Problem. Denn der Aufprall hinterlässt zwar keine Schäden, aber er ist ziemlich laut.
Ja, ja, voll. Wir sind da so einmal so gegengeklatscht und hängen geblieben. Und dann, ne? Also schon, dass wir das berührt haben, ja.
Erzählt Sabine den Kollegen vom YouTube-Kanal Funk. Was dann aber passiert, überrascht die beiden. Die Beamten steigen aus, laufen ihnen hinterher, überwältigen ihren Freund und nehmen ihn im Polizeigriff mit zur Wache. Und als Sabine dagegen protestiert, kassiert sie einen sogenannten Blendschlag.
Mit der flachen Hand, quasi so eine ruckartige Bewegung, ja, in mein Gesicht rein. Und das hat mich so von unten getroffen. Ich sag mal, so ein großer, starker Mann mit ein bisschen Wucht in der Hand, das ist halt schon echt, es tat richtig weh. Ich wurde auch noch nie ins Gesicht geschlagen.
Was die Beamten tun, ist ihrer Meinung nach nicht mehr verhältnismäßig. Die Polizisten missbrauchen ihr Recht auf Gewaltanwendung. Christian Mertens ist Rechtsanwalt in Köln und Vorfälle wie diesen, die hat er häufiger.
Ja, ja, Körperverletzungen, aber auch das, was man als gefährliches Werkzeug bezeichnet, also Schlagstockzugriffe. Das Heftigste, was so durchschnittlich passiert, hätte ich jetzt meiner Meinung nach gesagt, das sind feste Faustschläge ins Gesicht oder an sonstige verwundbare Stellen oder aber Schmerzgriffe.
Viele Menschen, die Opfer solcher Gewaltanwendung durch Polizeibeamte werden, behalten das für sich. Sie meinen, es hat sowieso keinen Sinn, dagegen vorzugehen. Das aber ist seiner Ansicht nach ein Fehler.
Ich kann jedem immer nur raten, solche Sachen anzuzeigen. Und wenn ich als Polizist sowas mache und niemand zeigt das dann an, dann gehe ich als Polizist davon aus, dass der andere das auch schon irgendwie okay gefunden haben wird. Ne? Also eine Strafanzeige ist quasi auch immer ein Disziplinierungsmittel, damit ich nochmal darüber nachdenke, war das okay, was ich gemacht habe. Allerdings muss man eben auch die Risiken kennen.
Und deswegen, also wegen dieser Risiken, sollte man dabei einige Dinge beachten. Zum einen braucht man klare Beweise. Das ist in erster Linie die eigene Erinnerung. Man sollte also möglichst schnell danach genau aufschreiben, was passiert ist. Also ein Gedächtnisprotokoll anfertigen. Wer Verletzungen hat, der sollte auf jeden Fall zum Arzt gehen und alles aufnehmen lassen. Dann sollte man nach Zeugen suchen, die den Vorfall gesehen haben. Und im besten Falle die Situation selbst mit dem Handy filmen oder aber andere Leute dazu auffordern. Dagegen werden sich die Polizeibeamten wahrscheinlich wehren und eventuell sogar versuchen, das Handy zu beschlagnahmen. Wer aber nicht heimlich filmt, sondern ganz offen sichtbar, der begeht keine Straftat, meint Christian Mertens. Und wenn ich dann bei der Polizei auftauche, dann sollte ich etwas tun, was zunächst mal paradox klingt. Ich sollte möglichst darauf verzichten, eine ganz konkrete Person zu beschuldigen.
Wenn ich einen Polizisten anzeige und ich suche mir wirklich gezielt einen raus und sage, der mit den roten Haaren und dem roten Bart und dem braunen Fleck unter dem Auge, dann beschuldige ich den, dass er eine Straftat begangen hat. Das kann der als Beleidigung auffassen, möglicherweise als Verleumdung oder üble Nachrede. Das kann, wenn der sagt, das stimmt nicht, als Vortäuschen einer Straftat gewertet werden oder als falsche Verdächtigung. Ja, das ist so das quasi das Potpourri, was dann kommt.
Christian Mertens rät deswegen zu einer anderen Strategie. Die hat zwar den Nachteil, dass sie erstmal weniger Erfolgsaussichten hat, man macht sich dadurch aber auch selbst weniger angreifbar. Man sollte also sagen,
ich bin von einem Polizisten oder einer Polizistin oder drei Polizisten auf diese und jene Weise behandelt worden, weil damit ich niemanden beleidige, niemandem was unterstelle, niemanden falsch verdächtige, sondern damit schildere ich einen Sachverhalt und ich biete erstmal keine Front für eine Gegenanzeige.
Sollte das dann nichts bringen, dann kann man später immer noch Beweise sammeln und die Aussage präziser machen. In jedem Fall sollte man sich aber ein oder zwei Tage Zeit lassen, einen Anwalt zur Hilfe nehmen und in Ruhe überlegen, was man tut. Denn
die Tatsache, dass man schon als Verteidiger darüber nachdenken muss, wie kann ich verhindern, dass mein Mandant im Falle einer rechtmäßigen Anzeige gegen Polizisten Opfer einer Gegenanzeige wird, das ist der eigentliche Skandal.
Wer sein Recht aber nicht aktiv einfordert, der hat auch keine Chance, es zu kriegen, meint Christian Mertens.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen. Das hat Jeffrey Hinton gesagt. Er gilt als Godfather der KI und warnt jetzt vor deren unkontrollierbaren Entwicklung. Und er ist ja nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Der US-Senat hat sich heute verschiedene ExpertInnen aus der Tech-Branche eingeladen, um rauszufinden, wie man künstliche Intelligenz kontrollieren und regulieren kann. Neben anderen KI-Experten war da heute auch Sam Altman zu Gast. Er ist Chef von OpenAI, also Kopf hinter ChatGPT, dem öffentlich zugänglichen KI-Programm, von dem ja alle gerade reden. Sprechen wir jetzt drüber mit unserer Korrespondentin in den USA, Doris Simon. Doris, welche konkreten Sorgen beschäftigen die US-SenatorInnen denn vor allem?
Die größte Sorge ist, dass sie wie damals bei sozialen Netzwerken viel zu spät dran sind und dann nichts oder so gut wie nichts tun. Und konkret geht es vom Untergraben der Demokratie, gezielter Beeinflussung mit Fake News im Wahlkampf, der läuft ja bei uns praktisch schon für die Präsidentschaftswahl, bis zur Angst vor dem Verlust von Millionen Arbeitsplätzen, Einsatz von KI im Krieg durch Terroristen, aber auch zum Beispiel Schutz von Verbrauchern und ihren Daten von Urheberrechten und ob es in ein paar Jahren überhaupt noch Lokalzeitungen gibt, wenn deren Inhalte von KI gestohlen und weiterverbreitet dann umsonst zu haben sind. Und wie gesagt, immer im Nacken, das kam auch wörtlich, wir haben versagt bei Social Media, wir haben den Moment verpasst. Denn bei Social Media ist es ja so, dass die Tech-Unternehmen vor Haftung geschützt sind für das, was ihre Nutzer verbreiten. Da kann niemand gegen klagen. Sowas soll sich nicht wiederholen.
Und konnten Altman und Co. den Senatorinnen und Senatoren da jetzt in der Frage weiterhelfen, wie KI in Zukunft dann eben doch reguliert werden könnte oder sollte?
Absolut, hatte ich den Eindruck, dass die wichtigste Aussage, ja, es soll und es muss reguliert werden. Das kam von allen, die dort waren. ChatGPT-Gründer Sam Altman hat gesagt, eine Regulierung durch Regierungen sei entscheidend, um Risiken bei immer leistungsfähigeren Modellen von KI abzuschwächen.
We think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models.
Also ganz konkret hat er gesagt, dass die US-Regierung oberhalb von einer Gefahrenschwelle auf eine Kombination aus Genehmigung und Testanforderungen setzen sollte für die Entwicklung und die Freigabe von Modellen und Instrumenten von KI. Genauso wichtig, das kam auch von den Experten, die Verpflichtung zur Transparenz beim Entwickeln, aber auch beim Einsatz von Instrumenten. Das hat zum Beispiel Christiana Montgomery, die Vize ist bei IBM und für diesen Bereich zuständig. Verbraucher müssten unbedingt wissen, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Es gab eine breite Unterstützung auf Nachfragen von Senatoren für zum Beispiel eine US-Regierungsagentur zur Regulierung. Und idealerweise, auch diese Frage kam von den Senatoren, irgendetwas Internationales, brachte jemand die Atomagentur eben zum Beispiel zur Sprache.
Und wie hat der Senat dann darauf reagiert, was die ExpertInnen da gesagt haben?
Ja, das war auch erstaunlich, weil es überparteilich große Zustimmung gab für eine Regulierung. Und das Wort Regulierung, das Wort Regierung, Staat, insbesondere Agentur, ist hier vor allem für die Republikaner ein absolut rotes Tuch. Da wird mit allen Mitteln gegen vorgegangen. Bei diesem Thema hier ist es genau anders. Es gibt eine große überparteiliche Zusammenarbeit, eine Übereinstimmung, da was machen zu müssen. Und hier wird nach dem Staat gerufen in den USA. Hier wird auch nach internationaler Zusammenarbeit gerufen. Das ist wirklich außergewöhnlich in dieser Zeit, wo man sich doch sehr gegeneinander übersteht.
Eine Idee, die in dem Zusammenhang ja jetzt schon länger diskutiert wird, ist so eine mindestens 6-monatige Pause für alle KI-Projekte. Ist das auch Thema gewesen? Und wenn ja, was soll damit erreicht werden?
Ja, das war ja ein Vorschlag, der zum Teil selber von der Industrie kam. Das wurde hier aber nicht weiterverfolgt.
Okay. Und ist in den USA aktuell, gibt es da schon Dinge, die konkret unternommen werden, um eben dann ja Menschen auch vor den negativen, möglichen negativen Auswirkungen von KI zu schützen?
De facto nicht. Es gibt jetzt in diesem Jahr erste Anfänge von Gesetzgebungen an unterschiedlichen Stellen im Kongress. Aber wenn man zum Beispiel das Ganze im Vergleich mit Europa sieht, wo eine sehr detaillierte Gesetzgebung fast fertig ist, ist man hier eben noch gravierend zurück. Und das sagten eben auch die Senatoren, dass sie da viel, dass der Kongress da viel, viel besser und sehr, sehr viel schneller werden muss.
Sagt Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Heute gab es eine Anhörung im US-Senat zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Danke dir, Doris.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.